with the save.
Oh, you got to get a shot here.
Final seconds. Bryant for the win.
Buzzer Beater, der Basketball-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge von Buzzer Beater und zur zweiten, das ist jetzt mittlerweile die zweite Videopodcast-Folge. Die ZuhörerInnen, die jetzt gerade das hören, die wissen es natürlich noch nicht, aber das nur schon mal vorneweg. Könnt ihr dann auf YouTube auch wieder bei M94.5 sehen, wenn ihr wollt. Und ja, ist wieder viel passiert in den letzten zwei Wochen. Darüber wollen wir auch unter anderem mal wieder reden. Finn lacht schon, weil er, glaube ich, auch da ein paar Sachen im Kopf hat, was auch passiert ist und was, worüber wir vielleicht reden sollten.
Erstmal würde ich gerne meinen Pick zurücknehmen, dass ich letztes Mal gesagt habe, die Utah Jazz schaffen es nicht in die Playoffs, top, also in die ersten sechs. Mhm. Ich habe nochmal nachgeschaut, das habe ich wirklich gesagt.
Ja. Miami hast du auch nicht, glaube ich, in den Playoffs.
Ja.
Aber ich habe auch, glaube ich, wilde Picks.
Ja. Ich würde gleich mal bei den Jazz auch bleiben. Die haben wir nämlich heute rausgesucht für Teamwork Makes the Dream Work. Da haben wir gleich einen genialen Ton von LeBron James von der letztes Jahr von der All-Star-Selection.
I just want to say something, because there's no slander. There's no slander to the Utah Jazz, but you guys got to understand, just like in video games growing up, we never played with Utah. Even as great as Karl Malone and John Stockton were, we would have never picked those guys in video games.
Ja, und das sagt schon alles. Also, da ging es darum, es waren insgesamt drei All-Stars von Utah Jazz. Mike Conley, Rudy Gobert und Donovan Mitchell.
Ganz genau.
Mike Conley kam nach für Devin Booker. Bei Rudy Gobert und Donovan Mitchell sah es so aus, dass es die beiden waren, die am Schluss drauf waren noch. Also, die wollte irgendwie Kevin Durant nicht haben und LeBron nicht. Und am Schluss waren es die einzigen beiden. Was komisch war, weil die waren zu dem Zeitpunkt Erster in der Regular Season.
Aber es passt schon gut, weil es ist tatsächlich so, das merkt man auch jetzt klar, vor der Saison war es schon klar, die Utah Jazz sind ein gutes Team, sind letztes Jahr auch die Mannschaft gewesen mit der besten Bilanz auch. Aber in den Playoffs waren sie dann doch immer unterschätzt und haben sie auch nie jetzt so in den letzten Jahren das auch gezeigt und geschafft. Und dann hat es ja LeBron auch gerade angesprochen, selbst Malone und Stockton, zwei Stars aus den 90ern, sind ja auch zweimal auch in die Finals gekommen, dann gegen die Chicago Bulls zweimal 2-4 verloren. Gut, Michael Jordan ist halt auch nicht zu unterschätzen, ne? Aber das zeigt so ein bisschen, dass Utah immer schon so ein bisschen unterschätzt ist und auch in der Saison ein bisschen. Und jetzt zeigen sie aber in den ersten 8 Spielen, dass sie, ja, mancher hat sie vielleicht gar nicht in den Playoffs gesehen.
Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin einer von denen, der sie ständig unterschätzen. Ich war auch ganz überrascht, hier im Sender haben wir einen Utah Jazz-Fan. Grüße gehen raus. Ich war ganz überrascht, du wahrscheinlich auch. Ich habe noch nie davor einen Utah Jazz-Fan gesehen.
Nee.
Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Deswegen war es uns wichtig, dass wir jetzt über die reden. Und zwar, weil die jetzt wieder gerade einen heftigen Start haben, einen heftigen Lauf haben. 7-1.
Ja, jetzt letzte Nacht gegen Atlanta gewonnen. Ohne Donovan Mitchell, der jetzt gerade mit, glaube ich, einem verstauchten Knöchel deswegen auch ausgefallen ist. Zeigt sich so ein bisschen einfach, dass es ein extrem ausgeglichenes Team ist, in dem Spiel jetzt ohne ihrem besten Spieler oder zumindest dem Topscorer, der jetzt im Schnitt 25 Punkte macht, noch nicht jetzt so gut in der Saison ist, muss man sagen. Aber da muss man schon jetzt mal drüber sprechen. Donovan Mitchell und vor allem auch Mike Conley würde ich ansprechen. Die beiden, Mike Conley jetzt letzte Saison schon extrem gut gespielt, du hast es angesprochen, auch All-Star gewesen. Und ja, Donovan Mitchell kann sich jetzt dadurch auch ein bisschen mehr auf Scoring konzentrieren, was ihm schon sehr, sehr hilft. Er ist halt ein extrem athletischer Guard, der einfach vor allem durch seinen Drive zum Korb besticht. Sein Wurf ist immer noch so ein bisschen, würde ich sagen, das Problem. Manchmal, wenn er fällt, ist er einfach unstoppable, muss man sagen. Aber der ist nicht immer so konstant und nicht immer so da. Aber
wobei wir da sagen müssen, dass der Wurf von allen gerade echt gar nicht gut fällt.
Damian Lillard ist ein gutes Stichwort, oder? Wenn wir bei dem sind, der hat Wurfquoten jetzt in den ersten Spielen. Wahnsinn. Und bei Donovan Mitchell geht's ja auch. Also hat jetzt, ich glaube, 41% aus dem Feld, aus die Dreierquote irgendwie bei 33-34%. Das könnte besser sein. Und da sind wir bei Mike Conley, der wirft zurzeit wahrscheinlich so gut, wie er selten geworfen hat. Klar, in den ersten 8 Spielen muss man auch immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil da überreagiert man dann auch gerne mal und denkt dann, dass sich das vielleicht auch so die ganze Saison weiter fortsetzen muss. Das ist natürlich nicht so. Aber man kann schon sagen, die Utah Jazz sind, glaube ich, for real. Und da sind schon die Gründe auch so ein bisschen, in den Plays auch. Und da wollte ich jetzt mal, oder da haben wir uns auch vorgenommen, dass wir das auch nutzen, wenn wir jetzt einen Videopodcast machen, dass wir auch Szenen zeigen. Und da werde ich euch jetzt mal hier gleich live zeigen, was in der Offensive bei den Utah Jazz vielleicht auch wirklich gut läuft und woran das liegt, dass sie dann auch jetzt in den ersten Spielen so gut sind. Und da sieht man jetzt hier, haben wir Donovan Mitchell, der den Ball nach vorne trägt. Und da ist ein ganz typisches Play von den Utah Jazz, was man jetzt in den ersten Spielen gesehen hat. Ein ganz hoher Screen, der jetzt hier kommt von Royce O'Neal, der Donovan Mitchell helfen soll, dass er gleich mal ein bisschen mehr Platz generiert. Der absinkende Verteidiger hier, Giannis, der sieht es noch gar nicht so kommen. Und das sehen wir jetzt gleich im zweiten Bild, dass das nämlich genau dann das Problem ist, wenn du da nicht direkt hilfst. Nämlich hier sieht man, dass genau dieser Platz jetzt von Donovan Mitchell genutzt wird. Royce O'Neal hat den Pick gestellt. Der Verteidiger der Bucks kommt natürlich nicht hinterher, weil er erstmal an Royce O'Neal, der dann doch noch eine Größe hat, erstmal vorbeikommen muss. Und Giannis ist nicht direkt dran. So, und das reicht natürlich Donovan Mitchell. Seht ihr jetzt nicht, aber der trifft den Wurf. Und das sieht man nicht nur jetzt hier bei Donovan Mitchell. Das machen sie gerne. Das macht zum Beispiel Mike Conley dann auch gerne im Duett, dann auch mit Rudy Gobert und auch mit Hassan Whiteside, den sie jetzt geholt haben, der jetzt in der letzten Saison auch bei den Sacramento Kings war. Und das ist so ein spezielles Play, das man da bei den Utah Jazz auf jeden Fall sehen kann. Okay,
also ich würde fast sagen, dass sie mit das beste Pick-and-Roll-Team sind, so was in der NBA eigentlich gerade gibt. So. Also da, die machen viel über diesen Pick und es funktioniert sehr, sehr gut bei denen.
Absolut.
Weil beim Passen sind sie gerade irgendwie nicht so richtig dabei. Also die haben wenig Spieler, die 1-gegen-1 Duelle gewinnen.
Ja.
Donovan Mitchell versucht es manchmal, aber das finde ich ist auch nicht so erfolgreich. Deswegen, also grundsätzlich sind solche Aktionen dann relativ typisch für die Jazz.
Und es hilft auch, weil ich würde schon sagen, Donovan Mitchell ist dann doch einer, der eben auch durch seinen Drive kommt und Mike Conley kann das auch. Aber sie sind dann doch, Mitchell ist schon eher ein größerer Guard, aber Mike Conley ist dann doch eher jemand, der dann doch gerne über seinen Wurf kommt. Und da ist es natürlich sehr hilfreich, wenn du auch den Platz hast. Bei Jordan Clarkson müssen wir natürlich auch ansprechen, wenn wir die Utah Jazz sprechen. Gestern 25 Punkte in der zweiten Halbzeit gemacht. Und aber war typischer Jordan Clarkson mal wieder natürlich. Davor total off, nichts getroffen. Aber hatte danach auch im Interview gesagt, das fand ich auch interessant, so. Das ist, glaube ich, bei so Spielern total wichtig. Ihm wurde in der Halbzeit gesagt, und es wird ihm immer von seinen Mitspielern gesagt, wirf weiter, weil sie wissen, er kann halt einfach heiß laufen. Und in der zweiten Halbzeit hat er das genau gemacht. Und er macht das auch gerne. Er geht dann über diese Screens. Und da haben sie natürlich auch mit Gobert und Whiteside jetzt auch zwei Big Men, die dann auch zum Korb fest abrollen und dann mitgehen. Und mit Royce O'Neal, das ist natürlich der Vorteil jetzt bei den Jazz, haben sie noch einen sehr, sehr großen Power Forward, der auch den Dreier trifft. Und das ist natürlich immer gut, weil du dann als Gegenspieler auch switchen musst und auch draußen bleiben musst. Und dann hast du natürlich ein 1-gegen-1, ist in dem Fall auch bei Mitchell, wenn er gehen würde gegen Giannis, wo er dann doch Schnelligkeitsvorteile hat. Und das ist natürlich hilfreich und super in dem Fall dann für die Jazz, was sie dann auch nutzen können und was ihnen dann nochmal einen Vorteil natürlich generiert.
Du musst aber auch sagen, wenn du jetzt hier Jordan Clarkson ansprichst, der Dude hat 20 Dreier am Stück vermasselt. Also, dass wir nicht sagen, oh, krank geht der ab, Jordan Clarkson. Nee,
also Jordan Clarkson
ist... über drei Spiele 20 Dreier am Stück.
Zu dem Play kann man halt sagen, das macht er ganz gerne, aber Jordan Clarkson muss man natürlich immer ein bisschen kritisch betrachten, weil er schon sehr, sehr gerne wirft und manchmal auch ein bisschen übertreibt. Jetzt gestern Nacht war es natürlich positiv, aber das ist ein bisschen gefährlich.
Dass er dann, wie du es gesagt hast, er hört nicht auf zu werfen, irgendwann fällt der Wurf schon. Einerseits, andererseits ist er in der Defense dann sehr präsent. Also wenn es vorne gerade nicht läuft, weiß er, wo er jetzt dann anders seine Stärken einsetzen kann. Und dann ist er in der Defense deutlich präsenter. Das heißt, da haben sie dann sonst halt primär ein, zwei Spieler, die sich darum kümmern.
Da haben sie vor allem einen, muss man schon sagen, tatsächlich.
Ich hätte jetzt noch Mike Conley erwähnt, weil der sich inzwischen verbessert hat.
Ja, Defense. Ja. Aber Defense muss man halt von einem vor allem sprechen, das ist Rudy Gobert. Das ist jetzt nicht umsonst in den letzten 4 Jahren dreimal Defensive Player of the Year geworden. Ja. Und da haben wir auch noch eine Szene dabei, weil das muss man bei Rudy Gobert auch einfach zeigen. Der ist in der Defensive so präsent, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Hier denkt man, ach, nach dem Screen hat er jetzt ganz viel Platz. Hier, das ist gegen die Sacramento Kings. Hier Tyrese Halliburton. Und Rudy Gobert wartet hier in der Zone. Jetzt könnte man eigentlich denken, er kann entweder ins 1 gegen 1 gehen oder er nimmt jetzt einfach den Dreier. Aber Rudy Gobert wartet hier schon so ab und hat schon die Füße eigentlich perfekt gestellt. Und jetzt zieht Halliburton rein und Gobert hat sich eigentlich kaum bewegt, weil er weiß genau, wo er stehen muss und macht jetzt dann seine weiten Arme nach vorne und Halliburton kann gar nicht mehr spielen. Holmes hier, der Big Man, der läuft zwar mit, aber der Pass kann gar nicht mehr kommen. War jetzt in dem Fall auch nicht die perfekte Entscheidung von Halliburton. Da hätte er vielleicht auch davor werfen können. Aber das zeigt wieder, dass Gobert in der Zone kaum attackierbar ist oder sehr schwer zu attackieren ist, weil erstens ist er für seine Größe wirklich schnell auf den Beinen, hat ein super Timing. Und zweitens weiß er genau, wo er zu stehen hat. Und das sieht man halt hier. Halliburton kann gar nicht richtig agieren. Und das ist einer der Gründe, warum auch die Utah Jazz in der Defensive sehr, sehr schwer verwundbar sind von Big Man. Und in der Offensive tatsächlich auch dann den Vorteil haben mit Rudy Gobert, dass sie dann nochmal jemanden haben, der am offensiven Brett total präsent ist. Also Rudy Gobert, Problem natürlich, ja. Der ist einfach ein bisschen zu sehr auf diesen Stärken fokussiert. Das heißt, er hat halt außerhalb dieses Games defensiv und auch offensiv, dass er offensiv rebounden kann, sehr, sehr wenig. Das ist ein bisschen das Problem für sie. Aber sonst, also diese beiden Stärken, die er da hat, Offensiv-Rebounding und auch seine Defensive, die ist schon auch unterm Korb extrem.
Ja, also wenn du gerade insgesamt schaust, die sind gerade Zweiter in der Liga, was Rebounds angeht. Ich glaube, Dritter Defensive Rebounds. Also schon heftiges Team. Jetzt mit der Verstärkung durch Hassan Whiteside. Hast du nochmal jemanden dazu, der einer der besten Rebounder und Blocker ist in der Liga? Das ist ein sehr guter Ersatz nochmal für Gobert. Andererseits, jetzt muss man nicht ständig loben, man kann auch mal was kritisieren und da bin ich gerne dabei. du hast es gesehen, dass es in den Playoffs nicht funktioniert hat, die Defense. Die Defense hat deswegen nicht funktioniert, weil Gobert Schwierigkeiten hat gegen Small Ball. Und gegen die Clippers hatte er seine Schwierigkeiten und wurde bloßgestellt. Also die Clippers haben gemerkt, wo sind die Schwächen von Gobert. Und egal wie gut er in der regulären Saison ist, die Teams haben es dann in den Playoffs gecheckt, was sie anders machen müssen in der Offense und haben sie ihn attackiert. Und ich weiß nicht, ob mit der Verstärkung durch Hassan Whiteside, ob die Jazz es wirklich verstanden haben, was sie machen sollen, weil die haben sich jetzt im Prinzip einen geholt, der genauso agiert wie Gobert. Also für die Playoffs sehe ich wieder relativ schwarz.
Ich sehe es genauso wie letzte Saison. Also sie sind ja letzte Saison in die zweite Runde gekommen und ich denke, es wird auch dieses Jahr wieder schwer werden, weil es, wie du sagst, auch ist, sie haben dann einfach das Problem, gegen gewisse Lineups haben sie nicht die richtigen Spieler. Sie haben jetzt eben mit Whiteside vielleicht auch den Gedanken gehabt, okay, wir können vielleicht auch unseren Spielstil dann auch in der zweiten Fünf so weiterspielen, natürlich mit Whiteside. Und er ist unterm Korb ja auch eine extreme Waffe und hat auch schon in der Saison gezeigt, dass er da, was Blocking angeht, unterm Korb extrem gut ist. Aber ich sehe es auch eher kritisch, weil Donovan Mitchell ist schon ein Spieler, der dann in den wichtigen Momenten da sein kann und seine Würfe trifft. Und Conley zeigt jetzt auch, dass er Verantwortung übernehmen kann, dass er auch ein bisschen Last von den Schultern von Mitchell nehmen kann, hat jetzt auch in der Saison bei guten Quoten, legt er 17 Punkte auf, wobei man generell sagen muss, bei den Utah Jazz, was schon wirklich ein Pluspunkt ist, sie haben extrem ausgeglichenes Scoring. Ich glaube, 5 Spieler sind es, die in Double Digits sind, also die zweistellig scoren, aber sind nicht die Spieler, die dann auch in den Playoffs die wichtigen Buckets normalerweise versenkt haben und auch in diesen wichtigen Momenten schon standen. Und da weiß ich auch nicht, ob das sich verändert hat und ob sie wirklich den Schritt dann gehen können in die Conference Finals.
Also was mir vor allem gefallen hat, ist, dass sie sich jetzt nochmal breiter aufgestellt haben. Du hast einen der besten Bänke in der ganzen NBA. Jetzt habe ich das schon vorhin gesagt mit dem Pick and Roll, aber auch bei der Bank, was die inzwischen als Ersatzspielern haben, mit Jordan Clarkson, mit Joe Ingles.
Joe Ingles ist Wahnsinn.
Ja. Also du hast da wirklich gute Spieler, die den Starting Five einfach so ein bisschen denen so ein bisschen die Energie geben können, weil sie nicht ständig durchspielen müssen. Ich glaube, letzte Saison Donovan Mitchell, der Spieler mit der höchsten Usage Rate, 33 Minuten. Vergleich das mal mit anderen Teams, da ist das nicht wirklich so viel. 33 Minuten.
Und das merkt man jetzt schon, dass sie das mehr ausgleichen wollen, genau. Glaube ich.
ich glaube, das ist so eine Sache, wo sie dann schon auf die Playoffs hinausgehen, wo sie sagen, da wollen wir unsere Spieler schon mal schonen, dass die in den Playoffs dann wirklich ready sind und noch Energie haben.
Und dazu ganz kurz noch, Rudy Gay ist jetzt zum Beispiel noch gar nicht ganz mit dabei. Und der kann ja auch nochmal einen ganz anderen Scoring-Aspekt bringen. Und ich glaube, das ist auch ein Spieler, tatsächlich natürlich nicht von dem Kaliber, der dann in den Playoffs die ganz wichtigen Würfe trifft, aber schon jemand ist, dem man dann auch in den letzten Minuten den Ball geben kann. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine Riesenwaffe, die sie da dazu gewonnen haben. Aber ich denke auch, es wird schwierig, dass sie in den Playoffs noch einen weiteren Schritt gehen. Defensiv schon ein starkes Team, kommen da auch über die Team-Defense und haben das jetzt auch in den ersten Spielen gut gemacht. Das war auch letzte Saison so, dass sie sowohl offensiv als auch defensiv wirklich zu den Top-Teams gezählt haben. Aber wenn man dann auch 1-gegen-1 sieht, wenn man dann auch gegen große Flügelspieler spielen muss, wenn man da an einen Paul George denkt, einen Kawhi Leonard denkt, wenn man dann auch noch ein bisschen weiter denkt, vielleicht über den Kevin Durant oder über die Lakers mit Anthony Davis, dann der vielleicht sogar seinen Dreier auch mal trifft, dann sehe ich auch Probleme. Wie soll man das dann verteidigen?
Was mir gerade vor allem Sorge macht, ich weiß nicht, ob Sorge das richtige Wort ist, aber schau dir mal die Assists an von den Utah Jazz. 30. Seit 40 Jahren ist das die schlechteste Rate von Assists zu Würfen aus dem Feld. Ich weiß nicht mehr ganz, ob es jetzt nur die Utah Jazz sind. Wenn es die ganze NBA wäre, wäre es heftig in 40 Jahren. Aber scheinbar funktioniert es. Das ist ja das. Also ich habe kein Problem damit tatsächlich, wenn ein Team irgendwo letzter ist bei irgendwelchen Statistiken, sobald sie mir bei anderen Statistiken erklären, warum. Und wenn sie bei anderen Statistiken, zum Beispiel Würfe aus dem Feld heraus, wo sie mit an die meisten Würfe nehmen, bei den Dreiern ja auch. Und sobald das funktioniert, dann ist mir das tatsächlich auch egal, als Fan theoretisch auch. Also wenn ich jetzt Utah Jazz-Fan wäre, hätte ich damit kein Problem. Ich weiß aber noch nicht ganz, ob sich das so durchziehen kann, dass man wirklich, gerade bei Utah, ne, bekannt durch John Stockton, der beste Assistgeber, den es je gab.
Ja.
Und ausgerechnet die haben die schlechteste Rate, finde ich schon heftig.
Für die ist das sehr interessant. Hätte ich auch gar nicht so, also wenn der Stat so ist, Wahnsinn, weil ich hätte es nicht so eingeschätzt. Aber das kann ja vielleicht davon kommen, wir haben vorhin das Play gesehen, kann ja schon, wenn das Play so öfter gespielt wird, und es war in den ersten Spielen so, dann bringt ja Donovan Mitchell den Ball und dann kommt ja der hohe Pick und dann wirft er. Genau. Das heißt, es gibt ja gar keinen Assist. Nee. Das ist ja eigentlich ein guter Wurf. Deswegen, das hängt jetzt davon auch ein bisschen ab.
War viel mehr Ballmovement drin.
Und da hast du auch die Spieler, die prädestiniert sind.
Also da hat es dann aber nicht so funktioniert mit dem Ballmovement, wenn sie es zu viel gemacht haben. Und jetzt machen sie es ein bisschen weniger und es funktioniert besser, würde ich sagen.
Ja.
Also können sie damit eigentlich ganz gut bleiben. So.
Ja, aber wir müssen generell, das habe ich ja schon auch angesprochen, sind halt die ersten 8 Spiele. Man kann so ein bisschen was herauskristallisieren und sagen, die Jazz haben jetzt auch schon gegen Denver zum Beispiel gespielt. Auch eine Top-Mannschaft. Also man kann auch schon sagen, sie haben auch Gegner gehabt, die man auch einschätzen kann, wo man sagen kann, okay, das ist ein Sieg, den man dann auch irgendwie einordnen kann, ohne Jamal Murray, aber trotzdem gegen eigentlich ein Top-Team. Aber es sind dann doch noch nicht so viele Spiele gespielt, dass man dann eine genaue Einschätzung geben kann. Aber
ich finde es auf jeden Fall auch insgesamt spannend bei den Utah Jazz mit den Besitzern, die sie haben. Also der Besitzer, der jetzt dazugekommen ist Anfang des Jahres mit D-Wade, ist natürlich ein Mensch, von dem die Spieler auch alle nochmal was lernen können. Also so ein Dwayne Wade, der bringt da nochmal andere Erfahrungen mit. Ich fand es extrem überraschend, dass der Co-Owner geworden ist bei den Jazz. Aber irgendwie passt es wieder so zu dem anderen Besitzer, zu Ryan Smith, so ein junger, etwas entspannterer, coolerer Dude. Irgendwie passt es dann, dass der mit so jemand dann Bock hat, das zu machen.
Ich fand es auch interessant, dass ja auch Donovan Mitchell dann, es kam ja dann auch raus, dass Donovan Mitchell und D-Wade wohl ein bisschen auch miteinander gearbeitet haben, was ja auch passt, beide Shooting Guards. Da kann, glaube ich, auch Donovan Mitchell noch was mitnehmen von dem Champion, wie D-Wade. Und der ist jetzt auch oft bei den Spielen dabei. Also ich hatte das erst gar nicht so wahrgenommen, aber scheint er dann doch da mehr involviert zu sein und finde ich auch interessant, weil so viele ehemalige Spieler, die jetzt auch Owner sind, gibt's ja gar nicht. Ja. Also ich glaube, Shaquille O'Neal ist Co-Owner bei den Kings, Sacramento Kings. Ich glaube, Grant Hill bei den Atlanta Hawks. Und sonst, klar, gibt's halt noch Michael Jordan. Der ist der einzige Mehrheitseigentümer so. Aber finde ich ganz interessant. Find's vor allem, weil ja E-Wade keine Beziehung irgendwie zu Utah hat, oder?
Das finde ich tatsächlich so ein bisschen noch viel spannender, wenn du jetzt über Utah nachdenkst. Ist ja in Salt Lake City, Utah Jazz. Und Utah ist so ein sehr konservativer Mormonenstaat. Und Ryan Smith ist auch selbst Mormone und der ganze Staat wählt seit den 50ern republikanisch. Ich glaube, einmal in den 60ern für den Demokraten. Ich glaube, Kennedy. Und wenn du jetzt dann vergleichst, was deren Idee so von LGBTQ+ ist, sehr, sehr, sehr schwierige Vergangenheit, die die Mormonen da haben. Und jetzt schau dir Dwayne Wade an, mit seiner Tochter, die als Junge geboren ist. Und er aber selber sagt, er sieht sie als seine Tochter an. Und ja. Ist, glaube ich, 14 Jahre. Und er engagiert sich sehr für LGBTQ-Rechte und für so Causes. Deswegen finde ich diese Ambivalenz auch nochmal heftig. Wenn du schaust, wer da jetzt gerade mit wem zusammen ein Team führt, finde ich immer spannend, dass das irgendwie scheinbar funktioniert.
Aber vielleicht ist es dann ja auch nochmal so ein Punkt, dass er sagt, okay, er weiß, wie die Situation in Utah ist und möchte da vielleicht dann auch nochmal vielleicht auch seinen Einfluss und seine Möglichkeiten nutzen, dass er vielleicht dort auch an dem Punkt auch vielleicht eine Veränderung initiieren kann. Das wäre vielleicht ein guter Gedanke. Also ich weiß nicht, was Dwayne Wade denkt. Ich habe jetzt länger nicht mit ihm telefoniert, aber das wäre, glaube ich, interessant, ja, was da rauskommt. Aber in dem Zusammenhang, glaube ich, müssen wir noch über den anderen Besitzer sprechen.
Ich würde jetzt nicht ausführlich darauf eingehen, aber ganz kurz nochmal ansprechen, dass es gerade ja Untersuchungen gibt gegen Robert Sarver von den Phoenix Suns. Wegen Misogyny, also Frauenfeindlichkeit, wegen Rassismus, was ihm vorgeworfen wird. 70 ehemalige Angestellte haben sich doch inzwischen, glaube ich,
sogar über 70.
Genau. Ja. Über die Jahre verteilt. Also du kannst nicht sagen, ja, das ist alles in den letzten 2 Jahren passiert. Das waren jetzt über die letzten über 10 Jahre.
17, glaube ich. 17 Jahre ist er jetzt da. Oder ist er der Besitzer, Robert Sarver?
Und das finde ich schon sehr heftig, was da alles rauskommt. Und die Verwendung des N-Worts, wo er jetzt irgendwie alles abstreitet, aber es anscheinend mehrere Leute gehört haben. Also da hast du jetzt einiges, was zusammenkommt. Und wir hatten ja damals bei den Clippers den Fall, dass es eine Untersuchung gab gegen Donald Sterling und dann wurde ihm das Team entzogen oder er wurde dazu bewogen, es zwangs zu verkaufen.
Ja, und es ist jetzt, glaube ich, auch genau die gleiche Anwaltskanzlei, die dem angenommen wurde. Ja, also die von der NBA quasi auch darauf angesetzt wurde.
Also ich habe das Gefühl, die NBA nimmt solche Sachen auch wirklich immer sehr ernst. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass die solche Sachen nicht einfach abtun, sondern schon ihre eigenen Untersuchungen betreiben. Ich glaube, die haben das dann doch noch trotzdem gerne in der Liga selbst.
Ja.
Aber da bin ich mal gespannt, was Adam Silver macht.
Das ist auch ganz, also finde ich auch ganz, ganz, ganz wichtig. Also du hast natürlich recht, es sieht sehr gut aus und so muss es auch sein, dass da auch von der NBA Initiative ergriffen wird, aber ich denke mir dann auch, also das erwarte ich auch von dieser Liga, weil was man da jetzt auch gehört hat, was du gesagt hast, einerseits da in Bezug auch auf den Coach sogar, dass diese Worte gefallen, die du angesprochen hast, mehrmals, nach einem Spiel gegen, ich glaube, es war 2016, gegen die Golden State Warriors, gegen den amtierenden Meister so. Aber selbst, also spielt ja gar keine Rolle, in welchem Bezug, es war einfach, es ist einfach daneben. Komplett widerwärtig und spannend, wie das jetzt ausgeht. Aber
und es gibt auch noch einen neuen Fall. Ich weiß nicht. Es bewegt sich was auf jeden Fall in New York und zwar für Kyrie Irving. Denn es gibt einen neuen Bürgermeister und der ist relativ offen dafür, jetzt diese Mandate,
diese Corona-Mandate,
genau, zurückzunehmen.
Quasi
das
zu
heißt,
ändern.
Ab Januar könnte es möglich sein, dass Kyrie wieder für die Brooklyn Nets spielt. Ich bin gespannt, ob das wirklich so klappt.
Glaubst du es?
Also ich hätte keinen Bock an der Stelle von den Nets. Weil dann im Januar kommt dann wieder was Neues, was er anfängt.
Ja.
Ich finde, er hat jetzt wieder einfach gezeigt, er ist zu unverlässig und ich hätte keinen Bock drauf, jetzt erstmal 2 Monate noch zu spielen ohne ihn. Und dann kommt er irgendwann wieder rein. Weiß ich nicht, wie siehst du es?
Ähnlich, weil das Team spielt sich ja jetzt auch ein und gewöhnt sich ja jetzt auch irgendwie an das Spiel auch ohne ihn. Klar, er würde ihn auf jeden Fall helfen, da brauchen wir gar nicht reden, aber fände es auch schwierig, dass das jetzt auch so ein bisschen wieder überhaupt möglich sein könnte und irgendwie Kyrie für die Situation, die er auch irgendwie so ein bisschen geschaffen hat, dass es möglicherweise dann für ihn doch gut ausgeht. Also klar, für ihn als Spieler dann natürlich positiv, weil er dann irgendwie vielleicht doch nochmal eingreifen kann, aber da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das verändern wird und was sich da tun wird.
Weißt du, worauf ich noch gespannt bin? Was sich da tut?
Ich kann es mir vorstellen.
Auf die Rookies. Ich bin gespannt, was sich da die ganze Saison tun wird. Und wir haben letztes Mal ja schon so Awards vergeben, wo es ja um Rookie of the Year ging.
Ja.
Was natürlich viel zu früh ist. Aber was wir schon machen können, Rookie of the Month. Und da geht es dann um den Monat Oktober.
Das ist auch, das können wir dann nochmal dazu sagen, das ist eine Kategorie, die wir auch so fest implementieren wollen.
Die wollten wir eigentlich schon damals implementieren.
Dann. Aber das war halt im April und da wäre halt der letzte Monat dann so gewesen. Ja. Weil das ganz interessant ist, glaube ich, vor allem auch in dem Jahr, wie entwickeln sich die Rookies? Ist eine, glaube ich, schon sehr interessante Rookie-Class, wo man, glaube ich, wo einige Spieler dabei sind, auch ein Deutscher, was eine Riesenüberraschung war, fand ich. Also ich habe mit viel gerechnet. Ich habe die Preseason tatsächlich auch so ein bisschen verfolgt, weil mich interessiert hat, okay, Franz Wagner, wo kann man ihn erwarten? Und ich war überrascht, als er an 8 gezogen wurde, aber ich war positiv überrascht für die Orlando Magic auch, weil ich extrem viel von Franz Wagner halte, was man davor auch am College gesehen hat. Klar, er muss sich schon noch weiterentwickeln, muss auch noch ein besseres Ballhandling entwickeln, dass er auch den Ball selbst bringen kann. Und sein Wurf muss sich auch noch verbessern, aber seine Defense, die er schon hat und die sich auch noch verbessern wird, glaube ich, ist extrem stark und dass er eben auch eigentlich von 1 bis 4 gefühlt alles verteidigen kann. Aber dann hat man in der Preseason nicht so viel davon gesehen. Mhm. Und jetzt, also das war ja unglaublich, allein der Dunk gegen die Timberwolves, also sowas von aufs Poster gepackt, also es war ja unfassbar.
Sehe ich das jetzt richtig, dass du jetzt dann Franz Wagner nimmst als dein Rookie of the Month?
Tatsächlich nicht. Ich bin ein bisschen gehypt, weil er halt Deutscher ist. So. Und ich das gar nicht erwartet habe. Ja. Aber ich bin bei einem anderen Spieler tatsächlich. Ich bin bei Scotty Barnes von den Toronto Raptors. Der 4. Pick. Mhm. Bin jetzt gar nicht so bei also Cunningham und Green, wir haben ja letzte Woche auch schon ein bisschen drüber gesprochen, sind schon Spieler, wo ich sage, die könnten es am Ende auch machen dann. Aber jetzt, wenn man den Monat nimmt, dann sage ich auf jeden Fall Scotty Barnes. Einfach aus dem Grund, dass er, klar, Siakam fehlt gerade noch. Natürlich der unangefochtene Star bei den Raptors. Aber er nutzt halt seine Zeit extrem gut und hat jetzt, glaube ich, im Schnitt 18 Punkte, 9 Rebounds und auch 2 Assists bei wirklich guten Quoten aus dem Feld. Der Dreier, sein Wurf, der ist schon noch ein bisschen ein Problem. Aber er besticht halt erstens durch sehr, sehr gute Defense. Und das, was ich gerade bei Wagner angesprochen habe, kann man bei ihm auch sagen. Ich glaube, er ist 2,5 Meter, 2,6 Meter groß und ist aber extrem mobil und extrem schnell. Und was ich extrem gerne bei Spielern mag, ist, wenn sie immer bei eigenen Würfen auch nachgehen. Wenn sie nie den Ball irgendwie verloren gehen lassen.
Ein bisschen Donovan Mitchell-Art, finde ich. Der ist
bisschen, aber ich finde, bei ihm ist es nochmal also ich habe so viele Putback-Dunk, nicht nur Dunks, sondern auch einfach Putback Würfe dann noch gesehen, dass er quasi unterm Korb dann noch den Ball wieder bekommen hat, seinen eigenen Wurf, den er vergeben hatte. Und das sehe ich extrem gerne. Und er hat einfach keine Angst auch vor den größeren Big Men. Haben jetzt gegen die Indiana Pacers auch schon zweimal gespielt. Er hat zweimal wirklich sehr gut gespielt. Und auch vor einem Domantas Sabonis, seines Zeichens halt einer der großen Stars bei den Pacers, hat er überhaupt keine Angst gehabt und ist da reingezogen. Ja. Und man hat auch gesehen, dass er so einen einigermaßen soliden Wurf auch schon hat aus der Mitteldistanz, der natürlich noch besser werden muss. Und ja, ich sag, da kann man noch sehr, sehr viel erwarten, glaube ich, als Raptors-Fans und bin gespannt, wie er sich entwickelt.
Ich bin verbessert mit derselben Aussage. Stark. Ich mach's nicht ganz so ausführlich wie du.
Finde ich gut. War auch ein bisschen zu viel.
Ich finde es gut, dann verstehen die Leute, wenn zumindest so, warum du ihn gut findest oder was sie erwarten können. Und da ich letztes Mal so viel über ihn schon geredet habe, brauche ich es nicht nochmal ausführlich erklären. Ich sehe, warum er es nicht sein könnte, aber ich gebe trotzdem mein Plädoyer für ihn ab. Und zwar Jalen Green. Wahrscheinlich viel zu gehypt durch dieses eine Spiel gegen die Boston Celtics. Aber er hat einen Rookie-Rekord aufgestellt für die meisten Dreier. er hat 30 Punkte waren es, glaube ich, gegen die Celtics
geworfen. Ich glaube auch 30, ja.
Und insgesamt einfach, was der verdammt nochmal rausgeholt hat. Also, was der da ausgepackt hat am Schluss, man muss dazu sagen, die Spiele gehen gerade sowas von gegen die Rockets. Also die Rockets unterirdisch, 1-7 stand jetzt.
Ja.
Also, ich weiß nicht bei dem Team, wie viel er da wirklich Impact haben kann, wird.
Ja.
Aber was ich schon mal jetzt gesehen habe, ich bin so ein Spieler, also ich bin ein Spieler, ich bin so ein Mensch, ich lasse mich gerne mitreißen von solchen Hype-Spielern. LaMelo Ball, Jalen Creamer merkt.
Wobei bei LaMelo Ball ja wirklich auch der Hype mittlerweile, muss man sagen, wirklich angebracht
genau,
ist.
Genau, aber
also
da
wie,
hat man
wie gut
Jahr
auch in der Saison
am
jetzt
Anfang
aus.
Noch schön drüber gelacht, so dieses, LaMelo Ball, ja.
Aber tatsächlich zu Jalen Green, ich habe ihn halt jetzt nicht mit reingenommen, weil ich fand jetzt in dem Monat, hat er einfach keine guten Quoten gehabt und teilweise schon auch noch Spiele, die man auch Rookies ein bisschen verzeihen muss, drin gehabt. Deswegen fand ich das jetzt bei Franz Wagner zum Beispiel extrem beeindruckend und bei Scotty Barnes sind es zwei Beispiele, die schon extrem konstant sind. Und das ist tatsächlich in den ersten 8 Spielen in der NBA, ich glaube bei Barnes waren es glaube ich nicht 8 ganz, nur 7. Aber dass sie jetzt schon in den ersten Spielen so viel zeigen, das hätte ich nicht erwartet. Und bei Green sieht man halt schon so ein bisschen in Ansätzen, boah, er ist extrem explosiv und athletisch. Das ist wirklich Wahnsinn. Und wie du sagst, die Dunks, die habe ich ja auch gesehen. Die waren, also, da habe ich mir auch gedacht, was ist hier los?
Ich habe dir auch dann danach geschickt, irgendwie, nachdem das Spiel zu Ende war. Gegen
ich hatte es gar nicht so mitbekommen. Und dann sehe ich das und denke mir so,
das ist so heftig gewesen. Ich finde es dann aber schon ganz nett, tatsächlich, wenn du sowas auspackst. Und er hat sich auch voll gefeiert.
Ja.
Und liegen sie einfach trotzdem mit 15 Punkten hinten. Und da weiß ich nicht, ob das so angebracht ist in der NBA. Ich glaube, da wird er auch noch, sollte er noch schnell gehumbled werden, weil er soll sich dafür nicht feiern, dafür, dass sein Team gerade verliert. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Qualität ist, sich selber dafür zu feiern und so dieses, so ein bisschen diesem Ego-Trip gefällt mir.
Ich glaube, das ist so ein bisschen auch bei ihm die Gefahr, dass er zu viel dann auch selbst scoren will und machen will, was man in den ersten Spielen jetzt auch sieht, klar. Jetzt in dem Jahr geht es bei den Rockets ja auch, wie genauso bei den Magic und auch bei den Raptors, viel darum, Spieler auch zu entwickeln, vor allem die jungen Spieler. Aber man muss es dann trotzdem mit Abstrichen machen. Deswegen, aber er zeigt schon, dieses 30-Punkte-Spiel gegen die Celtics, er hatte, glaube ich, noch ein, zwei Spiele, wo er auch wirklich gute Quoten hatte, auch sein Dreier gut getroffen hat, wo ich so ein bisschen auch Bedenken hatte, trifft er seinen Wurf auch gut und kann er so das, was er in der G-League schon gezeigt hat, dann auch wirklich auf dem Top-Level zeigen. Aber man sieht es in Ansätzen, aber man muss ihm halt auch noch Zeit geben. Ja. Ich denke aber, das wird bei Barnes und auch bei Wagner und bei den anderen Rookies auch sein. Die brauchen einfach ein bisschen. Aber deswegen finde ich die Kategorie Rookie of the Month extrem gut, weil da kann man nach ein paar Spielen aber, immer absehen, wie ist vielleicht auch so ein bisschen die Entwicklung. Und das soll man ja vielleicht dann auch, oder das ist vielleicht dann auch so ein bisschen unsere Aufgabe auch, dass wir das so ein bisschen beobachten.
Bin ich auch mal gespannt, wie das dann in Zukunft weitergeht in den nächsten Monaten.
Hi, ich bin Sophia und ich freue mich, dass ich da bin heute, dass ihr mich eingeladen habt.
Und uns freut es ganz besonders, dich hier zu haben, Sophia.
Ja. Und ich spiele ein Spiel mit euch. Soll ich mal erklären, was es ist?
Bitte.
Ich mache jetzt die große Game-Show-Masterin und wir spielen Wer bin ich? Also das habt ihr jetzt auch nicht zum ersten Mal gemacht auf dem Podcast. Das heißt, es ist nicht ganz neu für die ganz treuen ZuhörerInnen, aber ich erkläre es nochmal ganz schnell. Ich habe euch Basketballspieler aus der NBA mitgebracht. Und zu jedem habe ich mir so ein paar interessante Fakten aufgeschrieben und anhand derer müsst ihr erraten, wer es ist.
Gut. Mhm. Es gab einen Grund, warum wir es nicht mehr, lange nicht mehr dabei hatten, weil ich so richtig schlecht war.
War ich jetzt auch nicht, aber...
Ach doch, du warst ja eigentlich schon ganz fit manchmal.
Manchmal.
Also ein paar Mal hast du mich jetzt echt überrascht.
Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie schwer deine Spiele...
Ich bin auch gespannt. Ach übrigens, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Das ist jetzt euer zweiter Videopodcast.
Ja.
Und ich... war beide Male mit dabei.
Stimmt.
Zweimal war ich jetzt im Videopodcast mit dabei. Das letzte Mal hatte ich damals eure Basketballspielerin nur vorgestellt. Ich war nicht live mit dabei. Und zwar Leonie Fiebig. Genau.
Das hast du so gut gemacht, dass wir gesagt haben.
Ja, Sophia, ich hab einfach so eine Kamerapräsenz. Das dachte ich mir schon. Ich nehme das einfach als Kompliment. Ich nehme einfach jedes Kompliment, das ich kriegen kann.
Du kommst einfach nochmal her. Super.
Klar, da bin ich nochmal dabei. Wenn ich das schon als Kompliment auffassen kann. Gut. Aber es war jetzt viel der Selbstbeweihräucherung. Wir fangen mit dem Spiel an. Habt ihr irgendwie so einen Jingle oder so, den ich abschießen kann?
Ja, aber nee.
Passt. Nee. Okay, dann fangen wir einfach an. Ich habe mir aufgeschrieben, dass der ein bisschen einfacher ist.
Okay.
Und deswegen, wir fangen jetzt mal an, dann baut sich das vielleicht auf. Der Spieler ist Rohkost-Veganer. Ich glaube nicht, dass euch das irgendwas bringt, aber ich fand es einfach witzig. Den Fakt wollte ich mal mitgebracht haben. Rohkost-Veganer, also richtig Hardcore, nicht nur Veganer, sondern das darf nicht über 60 Grad, glaube ich, erhitzt werden, das Essen.
Okay, also richtig Hardcore. Der Shibaka schon mal nicht, weil der isst ganz viel Fleisch, das ist eine Schlange. Da war ich mir eine Kochsendung angeschaut, wo der Schlange gegessen hat.
Ja, doch. Ja, seht ihr, ihr könnt ja doch was aus dem Fakt machen.
Oh, irgendein Spiel, ich könnte es ja in der NFL, irgendwie Tom Brady oder so.
Veganer sagt, also ich bin total raus. Ich glaube, es gibt mittlerweile echt mehr Spieler, die auf vegan leben, aber...
Ja,
hier machen wir einfach mal weiter. Ja, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ihr es daran erkennt. Da wäre ich schon schwer beeindruckt gewesen.
JJ Redick auf jeden Fall.
Der Spieler wurde 2020 von Snapchat gesperrt, weil er sich da nämlich ziemlich Corona-leugnerisch geäußert hat. Und wegen, das ist alles eine Verschwörung und Grundrechte werden eingeschränkt und so weiter.
Ist der in der NBA? Also in der, sonst hätte ich jetzt den deutschen Nationalspieler.
Auf den wäre ich auch gekommen, auf Yoshiko Saibu, ja. Gibt es auch einen deutschen Nationalspieler, der auch sich so ähnlich geäußert hat, aber...
Verschwörungstheoretisch Kyrie? Kyrie Irving?
Nee.
Aber es ist, ich meine, es ist ein eher bekannterer Spieler oder eher...
Es könnte
zumindest so sein.
Verschwörungstheoretisch unterwegs. Okay.
Ich glaube, ich brauche noch einen Fakt.
Aber
also, komm noch nicht drauf.
Ja, ich überlege ihn
dazu. Wenn du noch was sagen willst, sag gerne.
Der ist noch nicht so lang in der NBA. Erst seit 2018, da wurde er damals gedraftet.
Hör auf. Eine Idee.
Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein.
Sag mal, welches Team?
Spielt, glaube ich, bei den New Orleans Pelicans. Könnte sein.
Das ist ein Kopfschütteln.
Zwei fallen mir ein. Entweder Denver Nuggets oder New Orleans Pelicans. Denver Nuggets?
Beides nicht.
Auch nicht?
Denver Nuggets?
Ja, der ist bei den Denver Nuggets.
Dann habe ich ihn, glaube ich. Hast du eine Idee?
Michael Porter Jr.?
Ja.
Was?
Ja. Habt ihr gut gemacht.
Tatsächlich. Mir ist es eingefallen, dass die beiden haben sich, wer ist es von New Orleans Pelicans? Ein Big Man. Fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Der hat sich da geäußert, mal in die Richtung. Und Michael Porter Jr. wäre mir auch eingefallen, weil der ja einer der Spieler ist, die auch noch nicht geimpft sind.
Ja. Ach, du weißt, wer da geimpft ist und wer nicht.
Bei manchen Spielern hat man es gehört.
Ja, das ist ja eine Debatte wie bei uns hier in der Fußball-Bundesliga jetzt mit Joshua Kimmich, auch total aktuell. Das habt ihr gut gemacht. Doch, echt.
Zusammen auch im Verbund. Finde ich gut.
Ja.
Dann hoffentlich kriegt man den zweiten auch.
Der nächste. So, jetzt wird's ein bisschen schwieriger. Also den schenke ich euch jetzt nicht. Der nächste Spieler, der ist in der Schweiz geboren und aufgewachsen in Belgien. Sag nicht, du weißt es.
Schweiz hätte ich jetzt gesagt, Clint Capella. Nein.
Nein. Finn, das wäre viel zu einfach gewesen.
Er ist in der Schweiz geboren und aufgewachsen in Belgien.
In Belgien, also ein richtiger Europäer. Durch und durch.
Aber Clint Capella wäre mir auch als erstes eingefallen. Ja.
Ich mach mal weiter. Es geht nämlich noch weiter mit seiner europäischen Geschichte. Der ist nicht in Belgien geblieben, sondern als Teenager nach Montenegro gezogen. Und hat da auch in der Nationalmannschaft gespielt.
Die ganzen Slowenen und Serben.
Er ist Serbe.
Er ist ethnisch gesehen Serbe,
aber hat in Montenegro eben gelebt.
Und ist auch in der montenegrinischen Nationalmannschaft immer noch aktiv? Also er hat zumindest mal gespielt.
Ich weiß es nicht. Okay. Aber er hat da in der Nationalmannschaft gespielt, soweit ich weiß.
Ich weiß nicht, welche davon...
Aber Bogdanovic, also Serbe, der eine ist glaube ich, Kroate und der andere ist Serbe. Also
okay, dann sage ich Bogdanovic, der eine. Bogdanovic.
Nein. Leider nicht.
Ich wäre auch bei Capella halt sonst, aber sonst, ich glaube, wir brauchen noch einen Fakt.
Ja.
Mhm. Der nächste, ich weiß nicht, ob euch der was bringt, aber den finde ich auch total interessant. Der hat einen Schutzengel. Der hat nämlich mit 16 ein schweres Zugunglück überlebt, mit 45 Toten und 184 Verletzten damals.
Wo war das Zug?
In Montenegro.
In Montenegro.
Ja.
Ich dachte, ich habe das schon mal gehört, die Story.
Mhm.
Ich kann dir aber nicht sagen, wer es war, aber ich glaube, es kam bei ESPN mal. Überleg du mal weiter.
Ja. Ich überlege die ganze Zeit.
Er wurde 2011 gedraftet. Der ist schon relativ lang dabei, ja.
Wenn mir halt noch einfallen würde, ist er Nemanja Bjelica, aber der ist, glaube ich, kein Montenegriner. Aber ich log's jetzt mal ein, nehme an, Bielica.
Ihr werft hier mit Namen um euch, Wahnsinn.
Ja. Wir sind halt irgendwie im osteuropäischen Raum und denken an Serben.
Aber letztes Mal kommen wir auch die Afrikaner an. Slowenen. Da wusste ich noch alle Afrikaner und dann kam die Frage.
Aber Afrikaner ist jetzt eigentlich schon ziemlich eingegrenzt.
Ja, mit Embiid.
Aber es ist,
okay. Ja, nee, es ist es noch nicht. Tja, dann vielleicht die Mannschaft, bei der er jetzt spielt.
Das ist gut.
Ich hoffe, das sagt euch nicht zu viel. Seit März spielt er jetzt bei den Chicago Bulls.
Oh. Den hätten wir schon kommen müssen. Oh,
der ist sogar noch einfacher, bin ich ganz ehrlich.
Einfacher als der letzte?
Als Michael Porter.
Ihr habt euch aber schwerer getan.
Boah, aber die Fakten waren Hammer.
Und der Fakt mit der Schweiz. Ich wusste, dass ich irgendjemanden vergessen habe.
Alter, Mann, was?
Den hätten wir kommen müssen.
Aber krass, Ucic, oder? Mit dem Zugunglück?
Ja. Heftig.
Das aber ich habe von dem Zugunglück noch nie gehört.
Ich glaube, also ich habe davon, glaube ich, mal gehört, aber ich wusste ja nicht.
Okay, aber von wem reden wir denn jetzt eigentlich? Ihr habt noch gar keinen Namen gesagt.
Von
Nikola Vucevic.
Ja, genau.
Ja, Center von den Chicago Bulls. Ja, auch. Das ärgert mich gerade ein bisschen.
Ja,
hätten wir drauf kommen können. Vor allem nach dem ersten Fakt eigentlich.
Nach dem ersten Fakt hätte ich es schon wissen müssen.
Der Einzige, der mir noch einfällt mit Schweizer Wurzeln, ist Vucevic, aber ist mir nicht direkt gekommen. Ja.
Na gut.
Nee, wusste ich nicht.
Glaube ich. Also ist eine Annahme gerade.
Aber haben wir jetzt 2 von 2.
Doch, habt ihr gut gemacht, ja. Doch, kann man sich nicht beschweren. So, dann haben wir, einen dritten habe ich noch für euch. Ich habe sogar 4 mitgebracht, ja.
Als Backup?
Ja. Ja, ich bin gut vorbereitet. Also der Nächste, der ist mit 1,93 Meter eigentlich prädestiniert fürs Basketballspielen, könnte man denken. Er hat aber erst Fußball gespielt, wo er sich dann im College zu Basketball umorientiert hat.
Ich glaube, ich weiß es
Ihr
schon.
Ihr habt schon jemanden?
Ich
schon. Nein!
Ich habe die Story, glaube ich, schon mal gehört.
Wenn er jetzt auflöst, kannst du den vierten noch bringen.
Ich habe, aber da habe ich noch so schöne Facts.
Bring mal den.
Egal, nee, sag vielleicht
mal,
hast du ihn ja schon.
Danach auflösen.
Ich glaube, spielt er bei den Milwaukee Bucks.
Mhm.
Hast du eine Ahnung?
Ich hätte jetzt gedacht, weil seine Frau auch Fußballerin ist, nicht? Drew Holiday?
Mm-mm.
Nee.
Okay. Tatsächlich ein Spieler, der...
Ach so.
Hast du eine Ahnung? Nee, ist ein Rollenspieler. Matthew Connaughton.
Nee, das ist er gar nicht.
Nicht?
Nee.
Aber waren Bucks waren richtig?
Ja, Milwaukee Bucks war richtig.
Aber was ist das für ein Fall, dass ich das Team habe? Okay.
Ja,
dann haben
doch.
Wir mal was anderes rausgefunden, aber dann weiß ich es jetzt noch
gut,
nicht.
Das wäre jetzt auch blöd gewesen, wenn es so einfach gewesen wäre. Nee.
Ja. Bugs. Und dann, aber du hast gesagt, im College hat er sich umgeändert.
Ich glaube schon.
Also, nee, kann sie. Nee, okay, gut.
Ja.
Er hört auf den Spitznamen Big Ragu wegen seiner roten Haare und seiner italienischen Herkunft. Sag ich das jetzt so gar nichts?
Italienische Herkunft. Milwaukee Bucks.
Dellavedova.
Nee. Matthew Dellavedova ist auch nicht mehr, glaube ich, bei den Bucks und ist Australier, genau. Italienische Herkunft, Milwaukee Bucks.
Rötliche Haare müssen doch auffallen.
Hm.
Aber
ganz ehrlich.
Ah, doch, jetzt habe ich es.
Doch, du hast einen.
Dann?
Er ist gerade verletzt. Dante DiVincenzo.
Mhm.
Ja.
Krass, aber das mit dem Fußballfakt habe ich voll rausgebracht. Ich glaube, ich weiß jetzt auch wieder, Matthew Connaughton war ein relativ guter Footballspieler. Der war im College, glaube ich, relativ gut und hat sich dann kurz davor umentschieden zum Basketball.
Ja. Ich vermute, dass Fußball, also europäisches Fußball, ja eigentlich sogar noch der vielsagendere Fakt ist von einem amerikanischen Spieler eigentlich.
Deswegen hätte ich auch
Football haben sich ja viele von denen gespielt.
Ja, aber jetzt italienische Herkunft, das war natürlich dann. War natürlich noch ein guter Punkt.
Für Holiday dachte ich an seine Frau, weil sie ist ehemalige Nationalspielerin.
Ja. Aber wir haben uns besser geschlagen.
Ja, habt ihr schön gemacht. Es war schon eine One-Man-Show.
Kannst du den letzten Drop noch?
Nee, gut, ihr könnt, wenn ihr noch wollt.
Wir machen einen Schnelldurchlauf.
Mein vierter Spieler, der teilt seinen Nachnamen mit einem bekannten Operntenor. Vielleicht mit dem bekanntesten Operntenor des letzten Jahrhunderts.
Das ist jetzt ganz.
Ist jemand traurig?
Okay, nee, ja, da kommt jetzt...
Schon der Nachname, oder?
Der Nachname,
okay, weil wenn es jetzt Vorname wäre...
Das wäre schon arg, ja. Schon, nee, so da kommt jetzt die Musikstudentin in mir durch.
Aber Rotti nicht.
Okay, du bist
Wer war denn der dritte von den Amigos?
Von den Amigos?
Nee, von diesen drei, die drei Tenöre.
Das werde ich jetzt nicht sagen. Wäre ein bisschen zu einfach dann.
Ich wäre jetzt noch auf Kaufmann gekommen. Das ist ein Tenor?
Ja,
Operntenor?
Ich
weiß es nicht, aber der ist auf jeden Fall kein NBA-Spieler. Nächster Fakt.
Sein Vater hat für die Creighton Blue Jays gespielt.
Okay.
Machen wir einfach weiter. Der hat zwei Schwestern Und beide haben für die Texas A&M Aggies gespielt.
Nee, Aggies. Ah ja, ja.
Hast du eine Idee? Weil ich bin, also mir
ich
hat kein
Grad, bis jetzt großartig geholfen. Ich weiß, wer eine Schwester hat.
Nee. Naja, und der war selbst lange Balljunge bei den Aggies auch. Und er hat lange bei den Lakers gespielt.
Hm. Hast du eine Idee? Er hat lange gespielt. Lange. Heißt ja, dass er gerade nicht dort spielt?
Nee. Spielt aber nicht
lange
mehr.
Lange heißt schon lange.
Im Sommer hat er jetzt gewechselt zum anderen Team.
Okay.
Ja, gut, dann haben wir es.
Hast du schon jemanden? Ihr
hast
habt
du
jemanden?
Nee, ich glaube, Kyle Kuzma.
Nee.
Ich kann Kuzma sagen.
Hättest du auch Kyle Kuzma
gesagt?
Ja,
ich hätte Kuzma gesagt.
Er ist noch gewechselt im Sommer.
Schröder lange, war lange da.
Was Angeles war.
Dann kann ich euch natürlich noch sagen, zu wem er gewechselt hat.
Zu wem ist er denn gewechselt?
Zu den Chicago Bulls. Den hat er
Chicago jetzt Bulls. Und da haben wir unseren Favorite, den Fan-Favorite, Alex Caruso.
Das ist er. Genau.
Ja. Hey, Steve.
Aber ganz ehrlich, mega.
Ja, ihr habt euch gut geschlagen, doch auch.
Hat sich gut vorbereitet auch. Mhm. War ein guter Spieler.
Ja, ich hatte Angst. Ich hatte wirklich Angst. Deshalb habe ich mich so gut vorbereitet. Ich verstehe mir nämlich gar nichts von Basketball. Ich weiß nicht, ob das durchgekommen ist. Ich bin da relativ aufgeschmissen, habe natürlich viel Buzzerbeater gehört und fühle mich jetzt bestens informiert. Nee, aber ich hatte schon echt noch ein bisschen Angst jetzt vor Basketball. Deswegen habe ich mich so reingesteigert in die Recherche.
Hat uns sehr gefreut, dass du hier warst.
Mir hat es auch großen Spaß gemacht.
Sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Mhm.
Vielen, vielen Dank. Wir haben über LaMelo schon geredet und was wir noch bei uns immer drin haben, ist eine andere Rubrik, die hatten wir jetzt schon länger nicht mehr dabei.
Ja, you
was
bet.
Wir schon mal nicht mehr machen, ist, dass wir irgendwelche Strafen machen, weil uns einfach nichts mehr eingefallen ist, das haben wir ja schon mal erklärt. Aber wir haben wieder You Bet drin und diesmal geht's um die Hornets und die Bulls. Ich weiß nicht ganz, was da die Connection ist.
Ich habe auch vielleicht, gar keine Ahnung.
Vielleicht was, ja die beiden Brüder, Lonzo und
LaMelo. Sind da Brüder dabei? Ah.
Da haben wir nämlich so ein, die haben uns mal rausgepickt, die beiden Teams. Denn unsere nächste Folge ist mal eine ganz spezielle Folge. Denn wir haben unseren zweiten Gast nach Leonie Fiebig. Willst du es sagen? Oder wollen wir einfach das Video zeigen?
Ich glaube, wir zeigen einfach mal das Video. Ihr könnt gespannt sein, weil ihr seht die Person, die in 1,5 Wochen bei uns sein wird.
Und es geht darum, Inhalt des Videos ist schon mal die Wette, der Tipp, den er abgibt, habe ich schon verraten, dass es ein er ist, und danach kommen unsere Tipps, würde ich sagen.
Ja, es geht so ein bisschen um die nächsten 1,5 Wochen und um die beiden Teams, Charlotte Hornets und auch die Chicago Bulls.
Und wer die meisten Siege holen wird von den beiden Teams.
Servus, hier ist der Alex. Ich sage, zwischen dem 6. und dem 14. November holen die Chicago Bulls um Lonzo Ball mehr Siege als die Charlotte Hornets, um den Bruder von Lonzo, um LaMelo Ball. Gründe? Schwierigkeitsgrad der Gegner sehr, sehr ähnlich, aber die Bulls 3 Heimspiele, die Hornets nur 1 Heimspiel. Die Hornets defensiv bisher katastrophal, offensiv richtig gut. Auf der anderen Seite die Bulls auf beiden Seiten des Feldes richtig, richtig ordentlich. Die Bulls halte ich generell für die bessere Mannschaft, also mehr Siege in diesem Zeitraum für Chicago.
Gut, da haben wir es gehört. Alex Vogel, Experte bei The Zone und bei Magenta Sport, Kommentator, sagt, die Chicago Bulls werden die meisten Siege holen. Ich finde es ganz cool, dass wir es dann zusammen auflösen können, wenn er hier ist. Wird dann Präsenz stattfinden.
Ich wollte auch gerade sagen, was sollen wir zu dem Plädoyer eigentlich noch großartig hinzufügen? Tatsächlich das mit den Chicago Bulls, da bin ich gespannt, ob das auch so bleibt, weil die Defense, da hatten wir auch vor zwei Wochen, drüber gesprochen. Es sollte eigentlich ja schon so weniger das Steckenpferd sein, aber bis jetzt machen sie es tatsächlich ganz, ganz in Ordnung und stehen ja auch extrem gut da.
Was ist dein Tipp?
Ich denke, ich bin bei Alex Vogel. Gut. Tatsächlich, die Chicago Bulls machen es.
Ich bin bei den Hornets.
Musst du ja fast sein. Du musst auch so ein bisschen Kontra geben.
Nee, einerseits, weil ich weiß, mich nervt, weil alle das Gleiche sind. Andererseits denke ich es tatsächlich. Und zwar sehe ich vor allem die Spiele gegen die Kings, die Knicks und potenziell Grizzlies als 3 Spiele, die die Hornets gewinnen können. Bei den Bulls weiß ich nicht. Die haben die Sixers, die Nets.
Ja, sind schon schwere Spiele dabei
schwere
bei den
Spiele
Bulls.
Bei beiden dabei, aber ich sag trotzdem die Hornets.
Ja, und sie haben jetzt auch schon einige schwierige Spiele auch gewonnen, die Chicago Bulls, sind auch öfter mal nochmal nach Deficits, also nach Rückständen zurückgekommen. Also
bin ich auf jeden Fall gespannt. Guter Dinge. Und dann freue ich mich auf jeden Fall in der nächsten Folge des Aufzuwischen.
Ich glaube, wir freuen uns beide sehr.
Ja. Und ja, dann haben wir noch unseren Instagram-Anteaser. Das
bleibt
uns
noch ein bisschen genau auf unsere Social-Media-Kanäle zu verweisen. Bei Instagram natürlich Buzzerbeater M945 und natürlich auch bei Facebook. Und das, denke ich, war's mit der zweiten Videofolge. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, auch.
Und dann sehen wir uns in 1,5 Wochen wieder hier.
Bis dann, macht's gut.
Bis Servus. Dann.
Buzzerbeater, der Basketball-Podcast.